Das liegt oftmals daran, dass entweder die Basisdaten gar nicht gut genug sind oder diese Basisdaten nicht gut genug kuratiert worden sind, damit man eigentlich weiß, wozu sie eigentlich gehören. Wenn die Daten schlecht sind, kann die KI nicht schlauer sein. Und deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir sehr breite Erfahrung innerhalb der Hamburger Verwaltung sammeln. Ich bin sogar der Meinung, wir müssen sehr breite Erfahrung in der Gesellschaft generell sammeln, um die Chancen und Risiken von KI-Systemen besser einschätzen zu können, um sozusagen auch souverän digital zu sein.
Willkommen zurück bei This Podcast, der Podcast von The Interface Society zum Hamburg AI Score. Mein Name ist Nina Heinrich und wir sprechen heute über ein Thema, das uns alle betrifft: Digitalisierung in der Verwaltung und welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielt. Dafür hat sich heute zugeschaltet Christian Fromm. Christian Fromm leitet das Amt für IT und Digitalisierung in Hamburg und gestaltet damit ganz maßgeblich, wie die Hansestadt digitaler, moderner und auch bürgerfreundlicher wird. Wir sprechen heute darüber, was seine Arbeit ausmacht und wie neue Technologien ganz konkret in den Arbeitsalltag integriert werden. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Hallo, Herr Fromm.
Ja, hallo, Frau Heinrich. Ich freue mich ganz herzlich, dass ich eingeladen wurde, dass ich heute dabei bin.
Herr Fromm, wie beschreiben Sie denn selbst Ihre Rolle als Leiter des Amtes für IT und Digitalisierung?
Ja, als Leiter des Amtes für IT und Digitalisierung bin ich auch gleichzeitig in der Funktion des sogenannten Chief Digital Officer der Freien Hansestadt Hamburg. Das heißt also, bei mir laufen alle Fäden zusammen, wie man die Digitalisierung in der Freien Hansestadt Hamburg gestalten kann. Und zwar nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für Bürgerinnen und Bürger. Dort liegt es mir dann auch, zentral zu steuern und immer mit dem Hinblick auch, dass wir ja dezentral auch umsetzen wollen. Weil wir wollen nicht nur schöne Strategien und Papiere schreiben, sondern es soll tatsächlich ja auch in der Verwaltung, aber damit dann auch, denn wenn Verwaltung gut funktioniert, soll sie auch an Bürgerinnen und Bürger funktionieren und die sollen auch von der Digitalisierung was haben und das konkret merken. Darüber hinaus oder das als Grundlage bin ich auch verantwortlich für das strategische Grundgerüst der Freien Hansestadt Hamburg, für die Rahmenbedingungen zu setzen und auch dafür, dass wir ordentliche Gremien haben, dass die Digitalisierung tatsächlich auch überall da ankommt, wo sie hingehört. Und last but not least, Digitalisierung hört nicht an den Stadt- und Landesgrenzen auf, sondern ich engagiere mich auch in bundesweiten Gremien, zum Beispiel IT-Planungsrat und anderen Gremien, um zum einen die Erfahrungsaustausch zu machen und die, das darf man bestimmt dann selbstbewusst sagen, guten Erfahrungen von Hamburg auch für den Rest der Republik, da wo es passt, dann auch gangbar und anwendbar zu machen.
Was ist da gerade so die größte Hürde in Ihrer täglichen Arbeit?
Ich will es gar nicht als größte Hürde vielleicht bezeichnen, sondern vielleicht als größte Herausforderung. Das ist die, sagen wir zum einen den Spannungsbogen zu managen. Jeder will irgendwie KI haben. Manche finden es aber noch so ein bisschen spooky. Und da den Spannungsbogen zu machen von dem, was ist realistisch möglich? Wie weit kann man sich vorwagen? Was sind die Chancen? Aber in der Tat auch mit offenem Auge, was sind die Risiken? Und das gleichzeitig in den Kanon zu bringen von verantwortungsvoller Nutzung von KI. Das ist zum einen ein sehr interessantes Thema, eine große Herausforderung. Und da sind wir, das darf ich wohl sagen, schon ziemlich gut unterwegs. Allerdings, wir sind auch noch nicht fertig.
Was heißt denn gut unterwegs? Also haben Sie da Beispiele für laufende Projekte, die in Hamburg aktuell umgesetzt werden oder wo jetzt auch die Pilotierung ansteht möglicherweise?
Da können wir gerne gleich ganz konkret werden, dann vielleicht noch ein bisschen was zu den Grundlagen sagen, wie man da überhaupt dahin gekommen ist. Also Verwaltungsgeschäft ist ja auch viel Textgeschäft, ist ja sehr textlastig. Es gibt Gesetzestexte, es gibt Bescheide, es gibt Verwaltungsvereinbarungen, alles mögliche. Also es ist ja sehr viel Text und da kommen uns die technologischen Innovationssprünge dieser Large Language Models, also die im Prinzip im Wesentlichen auf Sprache beruhen. Vom multimodalen System können wir vielleicht gleich mal reden, wenn das noch interessant ist. Aber bleiben wir erstmal bei Textsystemen, bieten sich natürlich an, für uns einzusetzen. Und da haben wir zum einen innerhalb der Verwaltung Systeme, die wir schon erfolgreich einsetzen, auch mit sehr großer Breitennutzung. Das ist zum Beispiel unser LL9, also unser Large Language Models für die Hamburger Verwaltung. Den haben wir natürlich auch als norddeutsche LL9 dann auch genannt. Das ist ein Verwaltungsassistent, der schon über einige Funktionalitäten verfügt, die wir erfolgreich einsetzen. Dann haben wir aber an der Schnittstelle von Bürgerinnen und Bürgern, auch beim Thema Wissensmanagement, haben wir dort Themen eingesetzt, wie zum Beispiel auch der Wohngeld-Chatbot, der sich immer stärker etabliert und auch von Version zu Version auch besser wird, vielleicht darf man sogar sagen, schlauer wird. Dann ist es auch Gefahrguterkennung im Hafen, also mal ein ganz anderes Thema, was mit Textverarbeitung nicht so viel zu tun hat, dass wir tatsächlich Gefahrgüter erkennen mit unterschiedlichen Methoden und damit dann auch einen Schutz für die Zivilgesellschaft auch in Hamburg dann auch ermöglichen. Und last but not least nutzen wir zum Beispiel KI-gestützte Übersetzung von Elterngesprächen. Gerade da, wo man vielleicht auch Sprachbarrieren hat, weil es Migrationshintergründe gibt, nutzen wir tatsächlich auch KI, die dann in der Lage ist, dann auch so zu vermitteln und auch so die Kernbotschaften, die man hat und den privaten und auch manchmal ja herausfordernden Kontakt zu den Eltern oder zwischen Lehrer, Eltern und Schülern, den tatsächlich auch gut zu ermöglichen, damit man hier Schüler bestmöglich dann auch fördern kann.
Ich hatte ja im Intro gesagt, dass es auch Teil Ihrer Arbeit ist, Hamburg bürgerfreundlicher zu gestalten. Bekommen Sie denn jetzt zu diesen Projekten, die Sie genannt haben, zum Beispiel LL Moin oder der Wohngeld-Chatbot, kriegen Sie da auch Rückmeldungen von den Hamburger Bürgerinnen und Bürgern, ob das für Sie funktioniert, ob Sie eigentlich doch lieber mit Menschen reden würden, ob Sie sich auch von der Technologie überfordert fühlen in dem Moment?
Ja, wir bekommen auch Feedback. Bleiben wir ruhig bei LL Moin. Das habe ich vielleicht vorhin nicht deutlich genug dargestellt. Das ist mein interner Dienst. Also immerhin aber auch schon 38.000 Mitarbeiter der Freien Hansestadt Hamburg haben die Möglichkeit, auf diesen KI-Assistenten schon zuzugreifen. Da kriegen wir ganz, ganz viel Feedback und entwickeln den auch weiter. Und das Feedback ist, dass dadurch wirklich sagen, durchaus überaus positiv, weil es als wirkliche Unterstützung wahrgenommen wird, als Entscheidungsvorbereiter in unser LL Moin, der zum Beispiel Zusammenfassung ermöglicht, Inhaltsgenerierung, Recherche und auch freies Prompten, trifft in dem Sinne ja auch keine Entscheidungen. Das heißt, du kannst also selber gucken, bis zu welchem Grad lässt du dich auf diese KI dann tatsächlich dann auch ein. Und man kann das natürlich dann mit seinen Arbeitsfreiräumen, die man hat, oder mit der Unterstützung seiner Arbeit tatsächlich auch skalieren. Und das kann jeder individuell für sich machen. Das sorgt natürlich zum einen schon mal für Vertrauen, dass man mit dem Thema nicht überrollt ist. Und beim Thema Wohngeld-Chatbot, den ich genannt habe, ja, da ist es so, KI an der Bürgerschnittstelle soll aktuell noch eine Option sein. Das heißt, wir haben immer die Wahlmöglichkeit, willst du quasi klassisch die, ich sag mal, gefühlten 30 Seiten Formulare ausfüllen? Willst du die Formulare teilausgefüllt haben und dir dann dazu Hilfe holen oder beim Spezialisten? Oder tatsächlich willst du dich darauf einlassen, das mit dem Chatbot zu machen? Und da hat, glaube ich, jeder so ein richtiges Gefühl, was er denn auch nutzt. Im Moment nehmen wir wahr, dass erstmal nur die klassischen Wege genutzt werden, aber die neuen Wege, also zum Beispiel dieser Wohngeld-Chatbot, immer mit großem Interesse. Und wir haben auch bei allen unseren Online-Services, sei es jetzt Wohngeld-Chatbot mit KI oder auch diesen klassischen digitalisierten Verwaltungsleistungen, haben wir immer auch eine Feedback-Komponente dabei. Also da kann man sagen, von 1 bis 5, was hat dir da gut gefallen? So ähnlich wie man das aus der Privatwirtschaft von großen Versendern vielleicht auch kennt. Und auch immer noch eine Kommentarfunktion, wo man auch wirklich konkret Texte eingeben kann, die dann Hinweise geben, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder wo man noch von lernen kann oder wo man verbessern kann. Das werten wir auch, unter anderem auch mit KI, weil mittlerweile die Mengengerüste so groß sind, dass das nicht mehr ein ganzes Team alleine schaffen würde. Und das ist eher eine positive Anstaltung.
Sie sagten gerade, aktuell werden doch noch lieber die klassischen Wege genutzt. Haben Sie da Zahlen zu den konkreten Verhältnissen? Also wie viel jetzt Prozent der Anfragen gehen über die klassischen Wege und wie viel über den Chatbot?
Bei den klassischen Online-Leistungen variiert das ganz stark von dem Typ der Leistung. Wenn Sie zum Beispiel nehmen, die elektronische Wohnsitzanmeldung hat ungefähr 17% Digitalquote. Das mag jetzt für einen Außenstehenden gar nicht so viel klingen, sind aber schon erheblich viele Transaktionszahlen, weil dieser Service zum Beispiel auch außerhalb von Hamburg bei über 50% der Bevölkerung auch schon angewendet werden kann. Also kommt tatsächlich richtige Mengengröße zusammen, lernen aber auch daraus, dass wir Online-Leistungen, sei es jetzt mit KI unterstützt oder klassische Online-Leistungen, wesentlich stärker bewerben müssen. Und das ist für viele in der Verwaltung, insbesondere für die, die schon sozusagen immer dabei waren, ein Paradigmenwechsel.
Anmeldung soll ja inzwischen auch digital funktionieren. Hat das mit KI zu tun oder sind das ganz basale Dienste, also so die Wohnanmeldung?
Das sind im Prinzip noch Dienste, die, ich sag mal, hoheitliche Aufgaben haben. Also da gibt es auch im Prinzip auch keine Ermessensspielräume. Und überall da, wo man KI einsetzt, sind ja manchmal nicht ganz harte Regelwerke dahinter, sondern gerade eben KI, weil wir auch Ermessensspielräume teilweise benötigen. Und das gilt natürlich für Anmeldeprozesse tatsächlich nicht, wenngleich wir zum Beispiel in unserer elektronischen Wohnsitzanmeldung auch die sogenannte Wohnungseigentümerbescheinigung tatsächlich auch schon Upload machen können damit. Machen Sie einfach vorher mit einem Foto mit der Kamera und das wird dann auf unserer Seite dann noch mit KI dann ausgewertet. Aber das ist ein Prozess, der für die Bürgerinnen und Bürger, ich sag mal, klassisch funktioniert mit einer Online-Anwendung beziehungsweise mit einer App.
Das ist ja eine total spannende Unterscheidung. Also KI wird dann relevant, wenn es überhaupt Ermessensspielraum gibt. Ein Freund von mir wollte letztens mal wissen, ob sein Arzttermin eigentlich heute oder morgen stattfindet und hat früh beim Arzt angerufen und die hatten gerade auf eine KI an der Hotline umgeschaltet und die konnte ihm auf Biegen und Brechen diese Frage nicht beantworten. Die hätte ganz viel machen können, aber die Frage, ob jetzt sein Termin heute oder morgen ist, das war nicht möglich. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen eines Themas, vielleicht haben Sie da ein gutes Beispiel, vielleicht können wir auch zum Wohngeld zurückgehen, falls das ein gutes Beispiel wäre. Was wäre denn da jetzt eine Frage, glauben Sie, wo der Chatbot wahrscheinlich in die Knie gehen würde und es keine Chance gibt, das zu bearbeiten?
Also ich kann ruhig einen normalen Chatbot sozusagen, wir haben ja auch, der Wohngeld-Chatbot ist ja schon sehr spezieller, der, ich sag mal, vergleichsweise intelligent oder schlau ist, weil er sehr ausschließlich auf diesen Kontext dann auch trainiert wurde und gelehrt wurde. Aber wir haben ja auch, oder angelernt wurde, wir haben ja auch einen allgemeinen Chatbot, wo man zum Beispiel Öffnungszeiten von Bürgerämtern erfragen kann oder ich habe folgendes Problem, an wen muss ich mich wenden? Da kriegen wir oftmals Feedback, dass das zwar eine tolle Sache ist, damit man sich nicht irgendwo im Internet irgendwie durchfummeln muss mit irgendwelchen Schlagworten, die man nicht weiß. Wenn wir ein Beispiel nennen, wir sprechen im Volksmund immer von Führerschein. So weit, so gut, weiß jeder, was gemeint ist. Für die Verwaltung ist das eine Fahrerlaubnis. So, wer verwendet diesen Begriff, sperrigen Begriff Fahrerlaubnis? So gut wie keiner. Unsere KI ist allerdings in der Lage, das sozusagen, ich will nicht sagen zu übersetzen, aber zuzuordnen und hilft natürlich dann auch umgangssprachliche Eingaben relativ schnell dann auch gut zuzuordnen. Und wo solche Chatbots und auch unser manchmal dran scheitern, ist tatsächlich, er kann da nicht unterscheiden zwischen Rathaus und Bürgeramt. Also dann willst du einen Termin im Bürgeramt Wandsbek haben und du kriegst dann die Öffnungszeiten oder die Adresse vom Rathaus bei uns in Hamburg am Rathausmarkt. So, das funktioniert natürlich nicht. Woran liegt das? Das liegt oftmals daran, dass entweder die Basisdaten gar nicht gut genug sind oder diese Basisdaten nicht gut genug kuratiert worden sind, damit man eigentlich weiß, wozu sie eigentlich gehören. Und da müssen wir generell in der KI, das ist aber wirklich ein generelles Herausforderung, vielleicht sogar Problem der KI, wenn die Daten schlecht sind, kann die KI nicht schlauer sein. Und deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir sehr breite Erfahrung innerhalb der Hamburger Verwaltung sammeln. Ich bin sogar der Meinung, wir müssen sehr breite Erfahrung in der Gesellschaft generell sammeln, um die Chancen und Risiken von KI-Systemen besser einschätzen zu können, um sozusagen auch souverän digital zu sein. Das heißt also, bis wann, bis wohin kann ich denn glauben, sind diese Ergebnisse plausibel, dann auch dazu beitragen, dass sich quasi Datenqualität dann auch verbessert. Also da ist meines Erachtens noch ein großer Weg vor uns. Und in der Tat darf man im KI-Assistent noch nicht immer alles glauben, was er sagt, aber wenn man das mit offenen Augen macht, kann man ja durchaus mit umgehen. Schließlich routet uns Google Maps ja auch nicht immer auf dem kürzesten Weg oder hat ja auch mal nur so seine Eigenarten.
Ja, sind ja auch sensible Themen. Also da wäre jetzt nochmal meine Frage in Richtung der Prüfmechanismen. Weil gerade wenn es darum geht, bekomme ich jetzt zum Beispiel als Bürgerin eine Sozialleistung gezahlt oder eben nicht. Das ist ja jetzt nichts, wo ich beruhigt sein möchte, dass da auch wirklich eine korrekte und faire Entscheidung getroffen wird. Also wie wird das gerade überprüft, dass die KIs da auf Verlass ist?
Also das ist uns eine sehr wichtige Frage und deswegen haben wir uns von Anfang an auch diesen AI Act, also dieser KI-Verordnung von Europa, tatsächlich auch beobachtet. Ich wollte fast schon sagen beteiligt, das stimmt natürlich nicht, wir haben nicht am Verhandlungstisch gesessen, sondern wir haben die beobachtet und haben uns darauf eingestellt. Und als jetzt diese KI-Verordnung dann auch sozusagen scharf geschaltet wurde, waren wir sehr schnell in der Lage, die auch für uns zu adaptieren. Und wir haben im Moment keine KI-Systeme im Einsatz, die tatsächlich auch autark Entscheidungen treffen. Das heißt, es werden maximal, was ja auch schon immer eine erhebliche Arbeitserleichterung ist, im Dialog, weil man wieder beim Wohngeld-Chatbot private Situationen erfasst, nicht wie groß ist deine Wohnung, mit wie vielen Personen wohnst du da drin, wie viele Kinder sind davon, wie viele sind berufstätig und so weiter und so weiter. Wie gesagt, diese etlichen Seiten, die dazu zum Wohngeld-Antrag dazugehören, werden im Dialog erfasst, werden dann in das Formular übernommen und dieses Formular geht dann sozusagen auf den, nenn's mal etwas so, Dienstweg und da wird natürlich dann immer noch entschieden auf Plausibilität, teilweise auch mit Unterstützung von Systemen und überall da, wo es regelbasiert ist und wo ich keinen Ermessensspielraum brauche, da gibt es natürlich starke Systeme und leistungsfähige Systeme, die den Entscheidungsprozess schon unterstützen, aber im Endeffekt ist immer noch Kollegin oder Kollegin dabei oder ein Team, was speziell ausgebildet ist, was dann solche Anträge dann auch bescheidet, hoffentlich meistens dann auch positiv in so einem Fall, was Sie hier gerade genannt haben.
Was würden Sie denn sagen, wenn jetzt neue Services, die auch mit KI-Technologien funktionieren, entwickelt werden? Also wenn Sie da sozusagen den strategischen Weg vorgeben, was gewollt ist für die Verwaltung, was spielt da die größte Rolle? Also wie liegen die Prioritäten? Geht es darum, die Prozesse vielleicht auch sogar fairer und transparenter zu machen? Also dass es eben keine irgendwie subjektiv individuellen Entscheidungen gibt, sondern da klare Systeme walten? Oder geht es darum, das Ganze effizienter zu machen, dass man auch weniger Ressourcen braucht in der Verwaltung oder wirklich darum, Service zu verbessern für Bürgerinnen und Bürger?
Also die letzten beiden Punkte sind insbesondere bei dem ersten, dass man sozusagen keinen Nasenfaktor drin hat oder keinen Bias, wie man ja jetzt bei KI-Systemen sagt, würde ich sagen, das gibt es. Ich meine, überall da, wo Menschen arbeiten, passiert sowas meines Erachtens aber nie extra oder absichtlich, sondern weil man vielleicht entweder Ermessensspielräume nutzt oder in manchen Fällen vielleicht noch nicht so die Erfahrung hat. Aber da sehe ich keinen generellen Vorwurf der Gesellschaft, der Verwaltung gegenüber, dass sowas sozusagen ein Dauerbrenner wäre und ein Flächenbrand, dass da generell was schief läuft. Und das sehe ich überhaupt nicht, dass deswegen KI besser oder schlechter helfen könnte, sondern die beiden anderen Aspekte, die Sie genannt haben, das ist die Arbeitseffektivität und die Arbeitseffizienz. Ich bin der Meinung, gute gemachte KI-Systeme sind in der Lage oder werden ihren Beitrag dazu leisten, den Demografieeffekt abzufedern. Denn sowohl in der Gesellschaft und auch bei Unternehmen werden wir ja die geburtenstarken Jahrgänge, die sind jetzt gerade in einer Spitze und werden ja dazu führen, dass wir zukünftig je nach Branche und je nach Zeitpunkt, den man sich setzt, zwischen 20% und 30% weniger Mitarbeiterinnen und Kollegen und Kollegen in Unternehmen haben. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Verwaltung. Und wenn da eine KI gut funktioniert, zum Beispiel Themen vorsortieren kann, kann zum Beispiel Zeugnisse überprüfen, ob die richtig sind, ob das plausibel ist, was wir dann bei Anfragungen zum Beispiel bräuchten und sonstige Unterlagen, die eingereicht werden, dann kann das natürlich Arbeitskräfte einsparen. Beim Einsatz von KI in der Verwaltung wird nicht dazu führen, dass wir Kolleginnen oder Kollegen restrukturieren werden oder so, sondern im Gegenteil, sie können sich daran weiterentwickeln und haben vielleicht sogar die Chance, sich auf wichtigere Themen, nämlich konkret zum Beispiel auf Beratung oder auf schwierige Fälle mehr zu konzentrieren und damit auch konzentrierter zu bleiben, weil, ich sag mal, kleinere, einfache Sachen oder vorbereitende Sachen von KI schon übernommen werden.
Sie sagten gerade, die Mitarbeitenden sollen die KI für einfache Aufgaben nutzen. Wie sorgen Sie denn dafür, dass sie das erstens wirklich tun? Und zweitens auch genau wissen, wie sie das tun sollen.
Also nehmen wir mal an, wir haben einen sehr komplizierten Prozess in der Sozialgesetzgebung und wollen da KI zum Beispiel zur Vorfilterung von eingereichten Dokumenten verwenden. Dann hat der Kollege in der Regel nicht das Wahlrecht. Er kann sich natürlich alles ausdrucken und dann selber sich das angucken. Aber wenn das im Prozess vorgesehen ist und das IT-System das dann entsprechend kann, dann wird er meines Erachtens das auch gerne nutzen. Und selbstverständlich kriegt er dafür Schulung dafür und für alle Systeme, die wir einsetzen. Manche Sachen, da liegen ja auch so einer hohen Fluktuation oder gesetzlichen Änderungsdynamik. Da muss man natürlich regelmäßig schulen. Das geht dann bei Fachleuten meistens dann schnell. Die brauchen sich nur die Deltas anzugucken. Und Kolleginnen und Kollegen, die jünger sind, machen ja bei uns auch Ausbildung. Und auch zum Beispiel unser Alan Moyn, unser Rechercheassistent, den wir vorhin kurz angesprochen haben, selbst da bieten wir Schulungen an, damit man den verantwortungsvoll auch nutzen kann. Und manche Eingangsvoraussetzungssysteme zu nutzen sind tatsächlich auch, dass man Schulungen mit Prüfungen auch gemacht hat. Das muss man natürlich im Einzelfall prüfen, für was das relevant ist. Aber wenn es eine große Relevanz hat, wird es natürlich auch getan. Also insofern sehe ich da die Risiken, dass man zum einen Wahlfreiheit hat, wie ich meinen Job dann mache, da wo es kritisch werden könnte, eher eingeschränkter Natur. Oder aber es gibt einen guten Grund und dann müsste man natürlich überprüfen, ist zum Beispiel die KI oder das IT-System dann doch nicht geeignet. Und dann wird es natürlich nicht eingesetzt oder wird dann verbessert werden.
Je nach Branche funktioniert das ja auch ganz unterschiedlich, ob Menschen das jetzt hilfreich oder eher einschränkend finden, dass sie KI-Technologien anwenden sollen bei ihrer Arbeit. Wie sehen Sie da so die Stimmung intern? Also über verschiedene Ämter hinweg vielleicht auch, gibt es da Unterschiede? Aber was würden Sie sagen, ob Mitarbeitende in der Verwaltung generell eher offen sind für die Veränderung oder das skeptisch sehen?
Also ich nehme grundsätzlich eine positive Grundhaltung an. Allerdings versuchen wir das auch mal sehr adressatengerecht zu machen. Das heißt also, one size fits all funktioniert bei einer Organisation, die über 60.000 Mitarbeitern hat, mit ganz unterschiedlichen Themen. Und ich stelle Sie vor, da gibt es eine Wissenschaftsbehörde, die sich um Hafenentwicklung und Stadtentwicklung und Bau einer Kühlbrandbrücke oder auch nicht kümmert. Und auf der anderen Seite hast du eine Sozialbehörde, die sich um das tägliche Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern, die auch schnelle Entscheidungen brauchen, kümmert. Damit sage ich nicht, das eine ist wichtiger oder unwichtiger als das andere. Ich sage nur, die sind so unterschiedlich, die Sachen, diese Herausforderungen, die du als Stadt dann auch hast. Ich habe jetzt nochmal zwei Beispiele genannt dafür, dass man trotzdem jeden damit dann auch erreichen will. Und das gelingt uns unter anderem deswegen, weil wir auch die Behörden und auch Bezirke aktiv einbinden im Sinne von, wo sind denn eure Ideen? Wir setzen natürlich Impulse über unsere Marktkenntnisse, über unsere Nähe zur Digitalisierung als solches. Setzen wir natürlich Impulse, wo man einzelne Technologien oder Verfahren einsetzen könnte. Und entweder wird das aufgenommen oder proaktiv aus den Behörden oder Bezirken kommen Beispiele und sagen, hey, kann man das nicht mal machen? Das würde uns helfen. Wie zum Beispiel, ich hatte es vorhin genannt, diese automatische Gefahrguterkennung ist ein super Case mit einer Trefferquote von über 90%, der massiv die Arbeit entlastet und vor allen Dingen Sicherheit dann auch in die Stadt reinbringt.
Was würden Sie denn sagen, was ist jetzt aus Ihren Erfahrungen mit diesen verschiedenen Projekten, vielleicht sogar aus dem Sozialbereich, wo es nochmal deutlich komplizierter ist, die größte Lesson learned, bei der Sie sagen würden, das müssten sich andere Kommunen dringend mal angucken. Da haben wir jetzt unsere Erfahrungen gemacht und vielleicht auch Fehler gemacht, die andere nicht unbedingt wiederholen sollten.
Das wichtigste Learning ist ein Wort: Machen. wirklich die Themen machen, keine Angst davor haben, natürlich mit Augenmaß, nicht waghalsig und mit guter Unterstützung und auch ruhig Sachen machen, die es vielleicht in anderen Kommunen auch schon gibt, damit man einmal durchlebt hat, vielleicht darf man auch sagen, durchlitten hat, wie man solche Systeme einführt und was man tun kann, damit man diesen auch vertrauen kann, dass man da eine Nähe zu kriegt. Also ich bin der Meinung, das sollte man uns sogar mit Augenmaß auch leisten können. Und dann, das war mir vorhin ganz wichtig, eben das auch adressatengerecht zu machen, damit man auch über die Transparenz des Prozesses Vertrauen generiert und dieses Vertrauen dann hinterher auch die Grundlage Akzeptanz ist, mit den Themen dann auch umzugehen. Das kann man durch Schulung flankieren. Wie ich vorhin schon mal ausgeführt habe, machen wir das auch. Natürlich immer sachgerecht je Thema, wie das sein muss. Und wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass bei der Polizei, bei der intelligenten Videobeobachtung, die wir haben, da werden also Menschen ohne biometrische Erkennung, als sogenannte Strichmännchen, können Sie sich das vorstellen, werden die am Bildschirm dargestellt und werden mit einer KI ausgewertet. Da können Sie zum Beispiel sehen, stolpert gerade jemand ein, ist jemand hingefallen oder gibt es da sowas wie eine Schlägerei oder tut sich da irgendwas zusammen, was irgendwie nicht dahin gehört. Und wenn Sie den ganzen Tag in der Polizeistation auf solche Monitore gucken, dann siehst du es irgendwann nicht mehr richtig oder ermüdest dann auch. Und so eine KI kann da schon Hilfestellung geben und kann dort, sag mal, dann auf einmal Alarm loslassen. Guck mal hier, Kamera 12, da ist gerade irgendwas, was merkwürdig ist. Und dann guckt er da speziell hin und ist wesentlich fokussierter, ohne dass er sich vorher dann sozusagen ermüdend das alles anschauen musste. Also das wird ausschließlich als Hilfe wahrgenommen. Und auch zum Beispiel bei U- oder S-Bahn, was ist an Bahnsteigen los, schon als Vorsteuereffekt, sondern tut sich da gerade eine Schlägerei an, dann kann man da auch mal schon rechtzeitig einen Hinweis kriegen, ob da vielleicht mal die Polizei vorbeigucken müsste oder ob man da mal kurz eine Durchsage macht.
Da habe ich jetzt aber noch keinen Fehler rausgehört, der konkret passiert ist.
Die Fehler, glaube ich, im Sinne, dass was kaputt gegangen ist, kann ich glücklicherweise tatsächlich auch gar nichts berichten. Aber die Fehler, ich würde eher sagen, ist eine Lernkultur und die ja wiederum die Grundlage für Innovationskultur ist, ist eher das, sich daran zu tasten. Zum Beispiel, dass unser normaler Chatbot, den wir haben, manchmal eben nicht unterscheiden kann, will ich nun zu einem Bürgeramt oder dann gibt er mir die Öffnungszeiten vom Rathaus zum Beispiel, ja. Solche Sachen kommen dann vor, können dann korrigiert werden. Und wir fangen ja mit kleinen Lösungen an. Wir nennen das MVPs, Minimal Viable Products. Also was ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, mit dem man überhaupt mal anfangen kann. Und dann steigern wir uns sukzessive von, wir nennen das Sprint, also sagen wir von Version zu Version oder von Release zu Release, erweitern wir dann den Funktionsumfang. Das heißt, man wächst auch in die Komplexität und in die fachliche Breite des Themas, wächst man damit auch rein. Und ich bin sicher, wenn man es anders machen würde, dann würde man ganz, ganz viele Fehler machen, weil man nicht mit dem System gemeinsam gewachsen ist und deswegen auch schneller einschätzen kann. Denn KI-Systeme sind ja anders als klassische IT-Systeme, die ja auch Fehler genug machen, ja überhaupt keine deterministischen Systeme. Geben Sie mal in einem Chatbot, den Sie haben, was ich ChatGPT oder den Sie kennen, geben Sie mal in Abstand von 10 Minuten die gleiche Anfrage ein. Jetzt keine Mathematikaufgabe, wo es nur ein Ergebnis gibt, was richtig oder falsch ist, sondern wo es richtig mal mit ein bisschen Interpretation geht, dann wird die Antwort vielleicht ähnlich sein. Aber interessanterweise, es wird nicht die gleiche Antwort sein. Da gibt es Gründe dafür, dass das so ist. Aber das ist zumindest ein Hinweis dafür, ist es nicht deterministisch. Nicht, wenn Sie einen Taschenrechner anwerfen, geben 10-mal hintereinander die gleiche Aufgabe ein, kommt 10-mal hintereinander das gleiche Ergebnis raus. Und das erwartet man generell auch von IT-Systemen und ein Stück weit auch von KI-Systemen, die allerdings tatsächlich etwas anders funktionieren.
Zum Ausblick, wird es denn so sein, dass in, sagen wir mal, so 20 Jahren keine Menschen mehr in den Verwaltungen anzutreffen sind, sondern alles nur noch durch künstliche Intelligenzen gesteuert wird?
Das glaube ich tatsächlich nicht. Und zwar jetzt nicht aus Zweckoptimismus, weil es hoffentlich nicht so sein darf, sondern weil es, glaube ich, auch nicht so sein wird. Wenn man vielen Zukunftsforschern Glauben schenken will, dann wird ja sowieso die KI in 5 Jahren seinen Beitrag leisten für den Weltuntergang. Also das glaube ich nun überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, wenn wir die KI für uns zum Verbündeten machen, das heißt mit ihr gemeinsam wachsen und vielleicht sogar ein Team werden, dann wird es zu dem Weltuntergang an deswegen schon nicht kommen, weil die KI dann auch nicht mehr übrig wäre und sie hätte einen Partner weniger. Hier bin ich der Meinung, wir müssen souverän digital sein. Das heißt, wir müssen schon in der Schule anfangen, natürlich immer altersgerecht und adressatengerecht, Medienkompetenz aufzubauen. Der Begriff ist nicht neu, aber ist meines Erachtens vor dem Hintergrund der KI nochmal relevant. Und das wird damit dann auch wesentlich gefestigter in der Gesellschaft sein. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hörer noch daran, als in den 80er, 90er Jahren die Taschenrechner auf einmal für ein paar Euro oder damals noch D-Mark möglich waren. Und man musste sich nun anhören von seinen Eltern, wenn du einen Taschenrechner einsetzt, dann verlernst du ja das Rechnen. Also das ist nun überhaupt nicht so gekommen. Und genauso, wenn man ordentlich mit KI umgeht, wird man auch nicht das Lernen verlernen, das Denken, schon gar nicht das Denken verlernen. Und hier bin ich der Meinung, wenn wir das schlau und klug anfassen, dann werden wir die KI genauso sinnvoll und zielführend verwenden, wie wir heute ganz selbstverständlich das Internet verwenden, wie wir Taschenrechner verwenden und andere Technologien, die es vor vielen Jahren noch nicht gegeben hat. Und deswegen bin ich ja eher positiv gestimmt und könnte mir eher vorstellen, dass die Arbeit in der Verwaltung durch KI sogar noch interessanter wird. Und erst recht, um den Demografieeffekt abzufedern, der ja sowieso alle auf uns zukommt, wird KI da seinen Beitrag leisten, dass es vielleicht sogar besser funktioniert als heute, weil die Anforderungen an die Verwaltung werden steigen, auch durch die Demografie, durch die Verschiebung, die wir in der Alterspyramide, die ja mittlerweile auch schon keine mehr ist, sondern in der Altersurne dann auch haben werden. Und wird deswegen auch große Herausforderungen für uns sein, die dann auch noch mit weniger Mitarbeitern zu bewältigen sind. Und da ist die KI meines Erachtens einer der Bausteine, auf die wir dann setzen können, wenn wir es intelligent anstellen.
Herr Pfromm, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit und den Blick hinter die Kulissen der digitalen Verwaltung mit Technologien künstlicher Intelligenz. Und wer Sie und mich nicht nur hören möchte, sondern auch sehen, kann ja mal bei LinkedIn vorbeischauen, bei The Interface Society und dem Hamburg AI Score werden kurze Videoausschnitte aus unserem Gespräch veröffentlicht.
Ja, Frau Heinrichs, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, heute dabei gewesen zu sein.
Ihr hörtet einen Podcast von The Interface Society, Expertenrat der Digitalisierung e.V. Idee: Alexandra Dannenberg und Marius Eschen. Redaktion und Moderation: Nina Heinrich. Aufnahme und Schnitt: Alex Töchterle.